So schnell geht ein Monat vorbei, da bin ich wieder. Ich habe ja letztes Mal angedeutet, dass wir uns heute was aus dem Richterbuch anschauen, aber das werden wir nicht machen. Wir schauen uns was aus dem ersten Petrusbrief heute an. Und zwar ist es ja so, dass der erste Petrusbrief, da werden die Christen als ein königliches Volk beschrieben, als ein heiliges Priestertum, das ist auch so ein Begriff, der immer wieder fällt. Als ein auserwähltes Volk werden die Christen von Petrus in diesem Brief beschrieben. Und da gibt es im Verlauf des Buches viele spannende und grundlegende theoretische und theologische Dinge, die Petrus dann erklärt. Und dann kommt es, und es ist nicht immer ganz, also es ist nicht immer einfach, das auch so auf Anhieb zu verstehen. Ich meine, allein der Begriff Priestertum, heilig, wir sind ein Priestertum. Was habe ich mit einem Priestertum zu tun? Ich weiß nicht mal, wie ein Priester aussieht. Den gibt's heute nicht mehr, zumindest nicht in meinem Umfeld. So gibt es verschiedene Dinge, die interessant sind, die wichtig sind, aber es kommt in Kapitel 3 zu so einer Art praktischem Zwischenergebnis. Und das wollen wir uns heute anschauen. Es ist relativ praktisch, wie gesagt, aber es ist sozusagen so ein Zwischenfazit. Also ich habe euch jetzt viel erzählt und jetzt geht es um Folgendes. Das können wir konkret anwenden. Und zwar ist das 1. Petrus Kapitel 3, die Verse 8 bis 13 oder 8 bis 12. Ich habe euch 8 bis 12 aufgeschrieben, gell? Deswegen braucht ihr die Verse immer, oder? Um sie dran zu beamen. Okay, alles klar, verstanden. Also 1. Petrus Kapitel 3, ja wunderbar. Also ihr seid echt schnell. Bei uns sind die auch schnell, aber ihr seid auch sehr schnell. Sehr gut, genau. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr Schlachter habt oder Elberfelder. Also ich habe auf jeden Fall Schlachter, aber kriegen wir hin. Er beginnt. Endlich aber. Das leitet so dieses Zwischenfazit an. So, jetzt. Endlich aber. Seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Es ist entscheidend, dass wir gleichgesinnt in der einen Sache sind, im Wandel und im Verhalten als Christ. Petrus will klar machen, dass es nicht zielführend ist, wenn jeder seine eigenen Überzeugungen hat. Und wenn wir uns ein bisschen außerhalb unserer Gemeinde umgucken, in der wir uns befinden, dann stellen wir fest, das ist schon zum Teil so, dass jeder seine Überzeugungen hat. Aber Petrus sagt, wir sollen gleichgesinnt sein. In der Überzeugung, wie wir unseren Glauben, unser Leben mit Christus leben. Und in Römer 15, das habe ich euch jetzt nicht gesagt, aber will ich nur kurz vorlesen, in Römer 15 bringt Paulus auch einen guten Grund, weshalb wir gleichgesinnt sein sollen. Und zwar in Römer 15, Römer 15, die Verse 5 bis 6, da heißt es folgendermaßen: Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, gemäß Christus Jesus. Also, er betont hier das Gleiche. Gott gebe euch Einigkeit, Einheit, ein Sinn. Und jetzt die Begründung oder das Ergebnis in Vers 6, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt oder verherrlicht. Also nur in der Einheit, wenn wir überzeugt sind, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dann können wir Jesus Christus loben, wie aus einem Mund. Der einheitliche Wandel als Christ ist erforderlich, um Jesus Christus loben zu können. Und heute möchte ich, wie schon eingangs erwähnt, den Schwerpunkt auf einen praktischen Teil legen, nämlich unserem Reden. Und das behandelt Petrus in den Versen 10 bis 12. Die lesen wir jetzt auch weiter. 1. Petrus 3, die Verse 10 bis 12. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn ist aber gegen die gerichtet, die Böses tun. Es scheint hier, als konzentrieren sich die Verse 9 bis 17, also im etwas näheren Kontext, auf das Verhalten der Christen gegenüber Ungläubigen, weil Petrus hier explizit an Gläubige schreibt, die sich gerade in einer Verfolgungssituation befinden. Und diese Verse hier, die werden auch direkt zitiert, also es ist beinahe ein 1:1 Zitat aus Psalm 34, die Verse 13 bis 17, braucht ihr nicht aufschlagen, ich wollte nur sagen, da steht exakt dasselbe. Und als ich über diesen Abschnitt so nachgedacht habe, dachte ich schon, das ist schon provokant. Also da will er Gläubige ermutigen, weil sie um ihres Glaubens Willens verfolgt werden. Sie erleben Schwierigkeiten, Nöte. Und dann schreibt er, du liebst das Leben und willst gute Tage erleben. Das ist erstmal, hätte ich gern. Schwierig, geht gerade nicht. Ich werde verfolgt. Und auch das Zitat aus Psalm 34, das ist aus einem Psalm, den David geschrieben hat, wo er auf der Flucht war. Da musste er sich wahnsinnig stellen oder schauspielerisch aktiv werden vor dem König Abimelech, damit er nicht weiter verfolgt wird. Also auch David schreibt dieses Thema oder spricht dieses Thema an in einer nicht guten Situation. Und das finde ich schon mutig. Ich meine, abgesehen davon, in welcher Situation Petrus das jetzt hineinschreibt, diese Frage hineinstellt, wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen möchte, dürfen wir als Christen das Leben auf dieser von Sünde verfluchten Erde überhaupt lieben? Also meine Prägung ist was anderes. Ich bin groß geworden mit Christsein. Das ist eine ernste Angelegenheit. Und alles, was sich außerhalb von diesem Saal befindet, aufpassen, dass du es ja nicht liebst. Also, ist das jetzt ein Missverständnis? Weil in Johannes 12, Vers 25 lesen wir auch, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Also es ist ein Gegensatz. Ist jetzt hier ein Fehler aufgetreten? Legt Petrus sich mit dem Meister persönlich an? In Johannes 10, Vers 10 lesen wir, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Oder auch in überreicher Fülle haben. Also das geht auch in diese Richtung. Jesus ist gekommen, um etwas Gutes zu geben. Ich denke, eine Antwort oder die Antwort ist, natürlich dürfen wir das Leben hier auf der Erde lieben. Immerhin sind wir Geschöpfe Gottes. Wir leben auf einer Erde, die er gemacht hat. Und die hat er ja auch super gedacht. Also vom Ursprung her war sie ja auch ein Paradies. Also, ich meine, wer lebt kein Paradies oder zumindest gedanklich? Also wir dürfen und sollen das Leben genießen. Wunderbar sind deine Werke, schreibt David. Also Johannes 12, 25 ist kein Widerspruch. Es geht in Johannes lediglich um ein egoistisches Leben. Also wer ein egoistisches Leben lebt und das liebt, der wird dies verlieren. Wenn es um die Begierden, um die weltlichen Maßstäbe geht, dann werden wir es verlieren, sagt Jesus. Halte gar nicht dran fest. Aber ein Leben nach Gottes Ordnung, nach seinen Vorstellungen, wie er sich's gedacht hat, das dürfen wir lieben. Zudem ist der erste Petrusbrief ein Hoffnungsbrief. Also er hat die Absicht, den Christen Perspektiven aufzuzeigen in der schwierigen Situation, in der sie sich befinden. In Psalm 34 heißt es, nicht lieben, sondern wer das Leben, also in einer anderen Übersetzung, heißt es, wer das Leben begehrt und sich gute Tage wünscht. Also das Wort begehren ist ein sehr leidenschaftliches Wort. Durch und durch emotional. Ich habe ein starkes Verlangen nach etwas. Und das inmitten von Schwierigkeiten. Du willst das Leben genießen und gute Tage erleben, dann, und das ist wichtig, dass man diesen Zusammenhang hier berücksichtigt, dann heißt es weiter, dann bewahre oder der bewahre seine Zunge oder er halte seine Zunge zurück. Also wer gute Tage sehen will, halte seine Zunge zurück. Also es ist eine konkrete Anwendung. Petrus beschreibt die Zunge hier als etwas, das gewollt ist, was zu tun. Die Zunge will etwas tun und deswegen sagt Petrus, halte sie zurück. Die Zunge ist etwas, das voller Energie steckt. Und wenn man es zurück, damit man es man sollte es zurückhalten. Und dann habe ich so ein bisschen weiter recherchiert über das Thema Zunge. Was schreibt die Bibel noch drüber? Und Jakobus 3, die Verse 6 bis 8, sind auch sehr aufschlussreich, werden vielleicht auch immer wieder hier und da in Summe zitiert oder vorgelesen. Jakobus Kapitel 3, die Verse 6 bis 8. Lese ich jetzt mal kurz vor, Jakobus 3, die Verse 6 bis 8, da heißt es, und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Also viel dramatischer, viel schwärzer kannst du etwas schon fast gar nicht mehr beschreiben. Hölle, ja, also viel tiefer kannst du nicht sinken. Die Zunge wird hier beschrieben als ein Feuer, als eine Welt der Ungerechtigkeit, als ein gefallenes Glied von allen anderen, als etwas, das den Körper befleckt. Sie steckt den Umkreis des Lebens in Brand. Es ist von Grund auf her von höllischer Abstammung, ist unbezwingbar, voll tödlichen Gift. Das ist die Zunge von Grund auf gefallen. Sie hat keine guten Absichten, wie auch der Rest von unserem Dasein, von unserem Herzen. Irgendwo heißt es, das Herz, vom Herzen her kommen böse Gedanken. Also du kannst aufstehen und in den Tag gehen und es ist völlig natürlich, dass böse Absichten in deine Gedanken kommen. Das ist unsere Natur. Und es bringt nichts, das schön zu reden. Und genauso ist es auch mit der Zunge. Es sei denn, der Mensch ist wiedergeboren und steht unter der Kontrolle und Einfluss, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Dann gilt das, was in Römer 6 steht: Setzt eure Glieder ein als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Wir sind dem natürlich nicht hilflos ausgeliefert. Und um das konkret zu tun, fordert Petrus auf: Halte deine Zunge zurück, weil sie ist unbezwingbar. Alle wilden Tiere wurden vom Menschen bezwungen, haben wir im Jakobus gelesen, und ein Kommentar hat es mal so beschrieben: Was hat der Mensch mit dem großen Elefanten gemacht? Also großen Elefanten, ja, groß. Er ist in ihre Reviere gegangen, im Dschungel eingedrungen, hat sie gefangen und genommen und sie gelehrt, Holz zu tragen, schwer beladene Wagen zu schieben und viele andere Arten von Arbeiten zu verrichten. Das hat der Mensch geschafft mit einem Tier, das viel, viel größer ist als der Mensch. Was hat er mit den wilden, starken afrikanischen Löwen gemacht, der Mensch? Er hat viele von ihnen gefangen und ihnen beigebracht, durch Feuerreifen zu springen, auf Pferde zu reiten, auf hohen Hockern zu sitzen, Fleisch trotz Hunger nicht anzutasten. Das schafft der Mensch mit einem wilden Tier. Aber die Zunge hat der Mensch noch nicht bezwungen. Und das beschreibt es schon gut, weil es ist extrem. Ich meine, der Mensch schafft es, ein Tier, ein wildes Tier zu bändigen. Aber das kleine Ding schafft er nicht. Und deswegen ist dieser Aufruf hier von Petrus: Halte deine Zunge zurück. Denn seit dem Sündenfall haben wir die Herrschaft über die Sünde verloren. Wenn du sie nicht zurückhältst, und diesen Begriff finde ich auch so, steckt sie den Umkreis des Lebens in Brand. Das heißt, die unkontrollierte Zunge wird sich negativ auf unser Leben auswirken. Sie entfacht einen Brand, kein Lagerfeuer zum Wärmen, kein kleines Feuerchen, sondern einen Brand, um zu zerstören. Und dabei wollen wir doch gute Tage sehen und das Leben genießen. Und wenn wir so jetzt in unseren Tag reinschauen, wie oft starten wir motiviert morgens, nachdem zwei Kaffee drin sind, wir beieinander sind? Ja, wir wollen leben, wie Christus es uns befohlen hat. Aber dann passiert eine Sache und dann verlieren wir uns. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt 3,5. Der diskutiert. Das ist unglaublich. Der fängt nachts um 3 an, wenn er zu uns ins Bett will. Sag ich, geh zurück in dein Bett. Nein. Um 3 Uhr nachts. Ja, da ist meine Zunge nicht unter Kontrolle. Und morgens geht es gerade so weiter. Kinder anziehen, meine Güte. Und da merke ich oft, wie ich eigentlich gewollt bin. Das ist ja mein Kind, ich liebe es, ich will ja das Beste. Aber der macht mich wahnsinnig manchmal. Ich hab ja nicht ewig Geduld. Und so ist das oft. Ja, oder es kann auch ein Arbeitskollege sein oder weiß nicht, was uns halt so begegnet. Aber da ist dann etwas, das löst in uns unser Ich aus. Und dann sagen wir Dinge, die wir nicht sagen sollen. Und so muss ich mich immer wieder bei ihm entschuldigen und sagen, es tut mir leid. Was Papa gesagt hat, ist nicht richtig. Ja, aber so schwierig ist das, diese Sache umzusetzen. Und dabei ist es einfach nur eine praktische Konsequenz, die Petrus hier als Zwischenfazit aufzieht. Also Leute, ihr habt alles verstanden. Christus, ihr, heiliges Priestertum, jawohl. Also konkret bedeutet das Folgendes: Zunge im Zaum halten. Oh, okay, schwierig. In Jakobus heißt es noch weiter, also ist auch ein weiteres Argument. In Jakobus 3, die Verse 9 und 10 heißt es: Mit ihr, damit ist die Zunge gemeint. Jakobus 3, 9 bis 10, also es ist weiter von diesem Vers. Mit ihr, der Zunge, loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht beides hervor. Das soll so nicht sein, meine Brüder. Das ist auch ein Argument. Ja, das, weil es, wir verschleiern es ja, wir verschleiern ja oder wir vernebeln ja auch unser Zeugnis, sage ich mal. Wenn ich einmal die Menschen segne und ihnen Gutes wünsche und dann auf der anderen Seite fahre ich aus der Haut und dann kommt Vokabular raus, was widersprüchlich ist, dann denken sich die anderen auch, ja, was jetzt? Und deswegen, manchmal, wenn so um Gespräche geht, um Vorhaben, dann manchmal habe ich schon gesagt, ich nehme das Wort christlich gar nicht in den Mund, weil damit wird vieles begründet, aber sich als Christ zu benehmen, das ist eine ganz hohe Liga. Also lieber weniger, ich sag mal, geistlich hohen Anspruch setzen, aber dafür mehr umsetzen, mehr in die Tat umsetzen. Ich weiß nicht, ob ich es bei euch schon mal gesagt habe, aber ich mag dieses Zitat. Es gibt 5 Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und das Leben eines Christen. Und die meisten Menschen lesen nur das 5. Evangelium, das Leben eines Christen. Die meisten Menschen lesen nicht Johannes, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die 4 Evangelien, lesen die nicht, aber sie lesen das Leben eines Christen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir mehr in der Umsetzung stärker sind, als jetzt im, ich sage jetzt mal, geistlich in Anführungsstrichen hohen Maßstäbe zu setzen. Und das ist hier eben konkret der Punkt. Ja. Wir werden aufgefordert, hier sauber zu leben. Und das, wie gesagt, ändert sich nicht, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Die Ermahnung gilt immer noch verfolgten Christen, leiderprobten Christen. Wir versuchen, uns in solchen Situationen zu rechtfertigen. Ich war im Recht, er ist selber schuld. Petrus schreibt später, auch wenn ihr leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, trotzdem. Wovon sollen wir unsere Zunge zurückhalten? Vom Bösen und vor Betrug. Das ist dann noch ein bisschen konkreter. Petrus warnt davor, weil es eine gängige Methode ist, das Leben zu meistern. Betrügen, Lügen, Halbwahrheiten, böse Worte, Verfluchen sind Methoden des gefallenen Menschen. Wir müssen es nicht lernen, es ist uns einprogrammiert. Und wir werden gerade hier in Deutschland, werden wir zwar nicht verfolgt dafür, aber verführt. Jeder, der Jesus Christus ernsthaft nachfolgt, erlebt Verführung. Was ist in der Welt normal? Über andere reden, vorausgesetzt, sie sind nicht anwesend. Das ist normal, klar. Kannst dich über jeden auslassen. Freie Meinung. Über das Essen in der Kantine wird gemeckert. Bist satt, aber hat nicht geschmeckt. Normal, nichts Außergewöhnliches. Den Chef oder den Vorgesetzten als größten Idioten darstellen. Ungewöhnlich? Nö, völlig normal. Klar, Vorgesetzte ist immer der Blöde. Wenn es drauf ankommt, den Chef eiskalt anlügen, Menschen anlügen, die Schuld auf andere schieben, grundsätzlich ist der andere schuld, sich selber durch Ausreden und Halbwahrheiten aus der Schlinge ziehen, ist normal. Aber sollte so nicht sein. Diese Dinge sind tödliches Gift. Und haben keine positive Auswirkung auf unser Leben. Und dadurch werden wir als Nachfolger Christi verführt. Es ist schwierig, in einer Gruppe nicht mitzuziehen. Ja, alle sind blöd in der Regierung. Und dann zu sagen, ja, aber die machen sich ja schon auch Gedanken. Also so ganz blöd sind sie ja dann doch nicht. Da musst du schon Mut haben. Etwas Gutes zu sagen. Und ich habe gerade gemerkt, stelle das fest, vor allem auf der Arbeit im Kollegenkreis oder auch unter den Studenten, das ist das Gleiche. Man arbeitet ja an derselben Sache, man ist ja irgendwo ein Team und dann hat man halt auch oft eine Meinung. Und dann den Mut zu haben und eine Person nicht runterzubuttern, ist nicht so einfach. Aber ich glaube, dazu sind wir aufgefordert und ich glaube, das können wir auch. In anderen Stellen der Bibel werden wir konkret davor aufgefordert. Legt Bosheit ab, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an. Ja, das sind ganz konkrete Dinge. So, das war jetzt viel, okay, ich muss etwas machen, was ich sehr schwer finde. Und ich will am Schluss dann noch ein bisschen Mut dazu machen, warum ich glaube, dass wir das können, aber erstmal eine Antwort auf die Frage, warum werden wir denn eigentlich gute Tage erleben? Zum einen natürlich ist es erstmal klar, so wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es auch zurück. Also wenn du viel Gutes von dir gibst, dann kriegst du auch Gutes zurück. Das ist erstmal so. Nicht bei allen natürlich, aber in den meisten Fällen, wenn du Respekt zollst, wenn du Wertschätzung aussprichst. Ich bin oft erstaunt, wie dann Menschen, mit denen ich gar nicht so Kontakt habe, auf einmal, ja, die sind total offen. Und da stelle ich einfach fest, das ist völlig untypisch, Wertschätzung auszusprechen. Hey, das machst du toll, wie du das gemacht hast. Echt, bin beeindruckt. Machst eine gute Arbeit. Keine komplizierten Sätze, aber der Inhalt kommt bei den Menschen an. Weil wir Menschen, wir haben Durst danach, wir wollen bestätigt werden. So hat Gott uns gemacht. Jedoch glaube ich, dass der Hauptgrund woanders liegt. Und zwar am Herrn selbst. Es ist nämlich so, dass in Vers am Ende vom Zitat, in Vers 12, da heißt es, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. Ein Mensch, der sich an diese Gebote hält, ist gerecht, im biblischen Sinne. Ich habe mal einen meiner Bibelschullehrer gefragt, weil halt dieses Wort, also dieser Begriff gerecht, der gerechte Mensch, der kommt sehr häufig vor. Wer ist denn ein gerechter Mensch? Wie kann man das mit einer einfachen Definition beschreiben, ohne dass ich jetzt Hebräisch studieren muss? Gibt es da irgendwie eine einfache Definition? Er meinte, jemand, der nach Gottes Regeln und Ordnungen lebt. Das ist eine einfache Erklärung, das ist ein gerechter Mensch. Und das Alte Testament schreibt über so einen gerechten Menschen zum Beispiel, dass die Augen des Herrn die Erde durchstreifen, um sich an mächtig und treu zu erweisen an Menschen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Also Menschen, die von ganzem Herzen Gottes Ordnung und Gebote leben wollen, da schaut Gott danach. Und weiter heißt es in Vers 12, und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Auf das Flehen, auf das Gebet des Gerechten. Menschen, die um ihres Herrn willen leiden, richten ihre Gebete natürlich an ihren Herrn und er erhört sie. Es scheint also, ob Petrus sagen möchte, Gott wird dein Leben segnen, wenn du dich an seine Ordnungen hältst, auch wenn du durch Schwierigkeiten gehen musst. Und es gibt in Sprüche 10 auffällig viele Verheißungen an diesen Gerechten. Da wird genau dieser Begriff erwähnt, der Gerechte. Sprüche 10, ich werde die mal vorlesen, also auszugsweise. Da heißt es zum Beispiel in Sprüche 10, Vers 3, das Verlangen der Gerechten lässt der Herr nicht ungestillt. Sprüche 10, Vers 3. Wird nicht hungern, aber die Gier, ja, da haben wir das Übersetzungsproblem wieder. Gell? Was haben die auch alle? Ich kann nicht alle Schlachter einfach nehmen, fertig. Ja, ist ein bisschen anders, aber inhaltlich so, ist derselbe Sinn. Oder Vers 6. Segnungen sind auf dem Haupt des Gerechten. Segnungen sind auf dem Haupt des Gerechten, steht in Vers 6. Bedeckt, Gewalt hat. Boah, ey. Was für eine Übersetzung habt ihr? Elberfelder. Ihr seid ein Elberfelder. Gut, okay, das müssen wir merken. Okay, Vers 7. Machen wir Vers 7, vielleicht lese ich dann lieber dort ab. Sonst wird es Das Gedächtnis des Gerechten ist zum Segen, aber der Name der Gesetzlosen verwaist. Verwest. Verwaist ist positiv, verwesen ist negativ, genau. Vers 11. Das kann ich jetzt hier nicht lesen, deswegen lese ich von mir. Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens. Vers 16. Der Gerechte gebraucht seinen Erwerb zum Leben. Du kannst deinen Erwerb auch für andere Dinge verwenden. Der Gerechte gebraucht seinen Erwerb zum Leben. Ist gut. Vers 20. Die Zunge des Gerechten ist erlesenes Silber. Vers 21. Die Lippen des Gerechten erquicken viele. Ist gut. Positiver Mensch ist damit gemeint. Optimist. Ermutigt viele. Vers 24. Den Wunsch der Gerechten, der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Vers 25. Der Gerechte aber ist für die Ewigkeit gegründet. Vers 28. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Das ist der Vers für alle, die warten müssen. Super Vers. Das Warten der Gerechten wird zur Freude werden. Vers 30, der Gerechte wird in Ewigkeit nicht wanken. Vers 31, der Mund des Gerechten bringt als Frucht Weisheit hervor. Vers 32, die Lippen des Gerechten verkünden Gnade. Also Sprüche 10 hat nur 32 Verse, aber verhältnismäßig sehr viele Versprechen und Verheißungen Gottes. Allesamt positiv. Und ich glaube, dass deshalb wir ein gutes Leben haben werden. Weil diese Dinge sind gut. Wenn wir andere ermutigen, dann ist das ein positiver Kreislauf, der in Gang gesetzt wird. Wenn wir weise handeln können, wenn wir in der Lage sind, unseren Erwerb, das Geld für das Leben einzusetzen, dann ist das gut. Das ist nicht schlecht. Und ich glaube einfach, weil Gottes Segnungen und Verheißungen auf den Gerechten ruhen, und der Gerechte wird ja hier auch explizit erwähnt, die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. Deswegen wird Gott danach schauen, dass wir gute Tage erleben. Auch inmitten von Schwierigkeiten wird Gott danach gucken, dass wir Gutes erleben können. Und vielleicht, das ist so eine herausfordernde Frage an uns, kann es sein, dass Gott uns manchen Segen vorenthält, weil wir nicht bereit sind, ganze Sache mit ihm zu machen, weil wir immer noch vielleicht hier und da ein Hintertürchen für uns offen halten? So mache ich es zumindest. Ja, ich gehe schon. Ich gehe sogar auf die Kanzel. Ich mache auch Predigt, mache ich. Aber so ein paar Dinge behalte ich für mich. Nicht ganz die Art, wie Gott sie sich gedacht hat. Und vielleicht hält er uns deswegen den einen oder anderen Segen zurück. Du willst, also das ist jetzt eine Zusammenfassung, du willst das Leben genießen und gute Tage erleben, dann halte deine Zunge vom Bösen und Betrug zurück, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. Da ist noch dieser Zusatz, er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Da habe ich jetzt keine Zeit mehr gehabt, das auszuarbeiten, aber es ist auch relativ praktisch. Suche den Frieden und jage dem Frieden nach. Ich finde das sehr hilfreich, diesen, auch irgendwo im Neuen Testament, ich glaube, da geht es ums Abendmahl, ich weiß es gar nicht wo, auf jeden Fall, so viel an dir liegt, halte Frieden. Weil es ist nämlich so, wenn jemand mit mir Unfrieden haben möchte, dann wird er mir Unfrieden zubringen. Wenn es jemand mit mir böse meint, dann habe ich große Schwierigkeiten. Ich werde mit diesem Menschen nicht Frieden schließen können. Aber ich kann mein Möglichstes tun, um das Negative, was mir zugebracht wird, nicht zurückzugeben. Und deswegen suche den Frieden und jage ihm nach. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, das ist jetzt so, eine Riesenaufgabe, und klar, wir sollen das als Christen machen. Und ich finde es wichtig oder auch entscheidend, dass wir immer bei solchen Dingen auch überlegen oder berücksichtigen, wer das bewirkt. Also wir können das ja nicht aus eigener Kraft tun. Wir können uns vornehmen, so viel wir wollen, aber wir werden es nicht schaffen. Und ich finde den Vers aus 1. Petrus 1, Vers 23 sehr hilfreich und sehr aussagekräftig. Beziehungsweise machen wir lieber 1. Petrus 1, Vers 3. 1. Petrus 1, Vers 3. Da heißt es: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Deshalb sind wir in der Lage, diese Dinge zu tun. Und dieses Wort wiedergeboren, er hat uns wiedergeboren. Er hat etwas an uns getan. Und gerade dieses, weil hier dieser Begriff geboren, Geburt drin ist, ist das, also das ist ein krasser Begriff. Also ich war bei meinen zwei Jungs im Kreissaal dabei. Beides Mal gab es Notkaiserschnitt. Die Jungs kamen trotzdem. Und ich habe einmal mit dem Oberarzt nach dem Kaiserschnitt gesprochen und der hat dann gesagt, das fand ich echt gut, der sagt, wissen Sie, die Mutter und die Kleinen, das sind Maschinen. Der sagt, es ist unglaublich, was ich hier jedes Mal erlebe. Und damit wollte er einfach nur sagen, das, was durch eine Geburt passiert, das ist übermenschlich, das ist sehr anstrengend, das ist sehr krass, das ist ein physisch sehr anstrengend. Und wir haben uns auch, man gibt ja tolle Apps heutzutage, und bei unserem ersten Sohn, da haben wir noch alles verfolgt, und dann irgendwann sagt die App, ihr Kind ist jetzt 5 Millimeter. So, und dann, das wird entwickelt gerade und so weiter und so weiter. Und irgendwann hat meine Frau gesagt, sag mal, wie entsteht eigentlich das Herz? Das ist ja der Motor des Menschen, der muss ja auch irgendwann mal winzig, mikroskopisch gewesen sein. Wer macht dieses Herz? Wie passiert das, dass es irgendwann mal groß wird, dass es einen ganzen Menschen am Leben halten kann? Also, und das sind halt so Dinge, die wir im Rahmen der Geburt unserer Kinder und auch erlebt haben. Und das ist so eindrücklich. Und Gott sagt, er nimmt diesen Begriff und sagt, Gott hat euch wiedergeboren. Nicht ihr, nicht immer wieder Bibelverse aufsagen und dann wird's schon. Nee, Gott hat uns wiedergeboren. Er hat etwas grundlegend Neues in uns geschaffen. Eine neue Kreatur, einen neuen Menschen. Das hat er gemacht. Und nur weil er es gemacht hat, deswegen sind wir in der Lage, an unsere Zunge zu arbeiten. Ich formuliere es mal so. Wir werden immer wieder fallen. Und das kriegen wir, glaube ich, auch solange wir hier sind, nicht hin, sauber zu bleiben. Aber Gott hat uns durch die Wiedergeburt den Sinn eingelegt. Hey, Achtung, achte auf deine Zunge. Und wenn wir uns vergangen haben, dann sind wir in der Lage, uns zu entschuldigen. Hey, wie viele Menschen entschuldigen sich? Ja, das ist Mangelware. Schuldeingeständnis, ja, aber nur, wenn es einen Vorteil bringt. Aber Schuldeingeständnis, weil ich einen Fehler gemacht habe, das bewirkt Gott. Und weil er uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi, das ist der nächste starke Begriff, durch die Auferstehung. Es gibt keine Menschen, die wieder auferstanden sind, außer Jesus Christus. Deshalb sind wir in der Lage, diese Dinge zu tun. Und deshalb, das war mir noch wichtig, weil das war ein sehr, so ein bisschen so mit dem Finger, Zunge und so. Ja, ich darf es nicht sagen und so. Und wir wissen das auch. Und deswegen ist mir das wichtig, dass wir auch die Motivation dahinter verstehen. Wir sind dazu gemacht, zu segnen. Wir sind dazu gemacht, Gott gibt uns diese Gedanken durch den Heiligen Geist, Aufmerksamkeit, Wertschätzung weiterzugeben. Das bewirkt er in uns und wir sollten es tun oder wir dürfen es tun. Und es wird uns auch gelingen, immer weniger dieses Glied, dieses gefallene Glied, die Zunge eben zu folgen. Genau, du willst das Leben genießen und gute Tage erleben, dann halte deine Zunge vom Bösen und Betrug zurück, denn die Augen des Herrn sehen auf den Gerechten. Amen. Das war's zu diesem Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief. Ich schlage vor oder ich lade euch ein, dass wir noch eine Gebetsgemeinschaft machen und ich würde dann von hier vorne abschließen.